Heute geht's um Bleiwesten, um das BVB-Trikot und um den Schreck an der Zapfsäule. Es geht heute um den ETS 2 und unserem Thermondo-Talk. Ab wann sorgt der CO2-Preis eigentlich für einen Umstieg aufs Elektroauto und die Wärmepumpe? Das möchten wir heute ganz gerne diskutieren, und zwar mit Dr. Michael Pahle, einem der renommiertesten Experten des Landes für den europäischen Emissionshandel. Dr. Michael Pahle arbeitet am renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik und ist einer der führenden Experten, wenn es um den europäischen Emissionshandel ETS geht. CO2-Bepreisung und Klimaneutralität sind seine Themen. Heute ist er bei uns. Michael, willkommen bei Thermondo, der Nummer 1 für die Energiewende zu Hause. Freut mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
So, tatsächlich ist dieses Wort oder sind diese Buchstaben ETS2 in aller Munde momentan. Also wir hätten uns keine bessere Zeit eigentlich aussuchen können. Und ich möchte mal einsteigen mit meinem BVB-Trikot. Alle, die es nicht wissen, ich bin BVB-Fan und ich habe dieses Trikot einmal angepasst, und zwar genau so, wie sich das Peter Kuscher vom Bundesverband Wärmepumpe gewünscht hat, nachdem wir das auf LinkedIn einmal geteilt haben. Da steht jetzt nicht mehr Evonik, der ehemalige Sponsor von BVB aus der Chemieindustrie, sondern steht jetzt CO2-Preis da. Kurz zum Hintergrund, du kennst die ganze Diskussion hoch und runter, was ist passiert. Der Evonik-Chef hatte sich in verschiedenen Interviews dazu geäußert, dass er ganz gerne den ETS2, also den CO2-Preis, abschaffen möchte. Unter anderem in den Tagesthemen hat er das geäußert. Das hat zu einer Debatte geführt und deswegen möchten wir damit ganz gerne einsteigen. Er spricht beim ETS von einer CO2-Gebühr und von einer Bleiweste für die Wirtschaft. Und was an dieser These tatsächlich dran ist, das möchten wir heute einmal diskutieren. Aber vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Was ist überhaupt der ETS 2?
Ja, also vielleicht sollte man erstmal mit dem ETS anfangen oder mit dem Emissionshandelssystem, was das überhaupt ist. Das ist ein sehr wichtiges marktbasiertes Klimaschutzinstrument, das so funktioniert, dass die Politik, in dem Fall die europäische Ebene, Zertifikate ausgibt. Ein Zertifikat berechtigt zur Emission von einer Tonne CO2. Und durch die Begrenzung der Menge der Zertifikate kann man die Emissionen begrenzen. Und wenn man diese Menge der Zertifikate über die Zeit reduziert, sukzessive auf null, kann man die Emissionen sogar auf null bringen. Und das ist notwendig, um unsere Klimaziele sowohl in Deutschland als auch in der EU zu erreichen. Und die Zertifikate werden ersteigert bzw. gehandelt von Firmen. Und je weniger erfolgreich sie sind, ihre Emissionen zu reduzieren, desto mehr Zertifikate fragen sie nach. Je höher die Nachfrage ist, desto höher ist der Preis, und das ist dann der sogenannte CO2-Preis, der aus so einem System rauskommt. Und je höher der Preis, desto höher dann der finanzielle Anreiz zu vermeiden und dann in der Folge die Nachfrage. Und so steuert das Instrument, wenn man so will, Firmen und Emittenten durch die Transformation hin auf null zu.
Der CO2-Preis ist ja in Deutschland nichts Neues. Den kennen wir eigentlich ganz gut. Wir haben ja selber einen eigenen CO2-Preis. Seit wann haben wir eigentlich einen CO2-Preis?
Wir haben den CO2-Preis seit 2021, also schon seit vier Jahren. Rechnen in so kleinen Größenordnungen ist für mich nicht so einfach. Ich bin normalerweise im Megatonnenbereich unterwegs. Also seit einigen Jahren, und wir haben den damals umgesetzt. Da war ich auch in der Beratung beteiligt. Das war sehr interessant, warum wir den eigentlich haben. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu wissen, um die Motivation zu verstehen. Das war damals unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Deutschland lief in eine Situation hinein, wo man sagte, okay, das Klimaziel für 2020, das werden wir nicht mehr schaffen, aber wir brauchen einen guten Plan für 2030. Und es war klar, dass es ambitioniert ist, und das Institut hat sie damals beraten. Sie kam zu uns ans Institut. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist: Ich habe verstanden, dass es einen CO2-Preis braucht, wenn die Politik glaubhaft machen will, dass ihr Klimaschutz ernst ist. Und sie hat es deswegen gesagt, weil es politisch so unheimlich herausfordernd ist, so ein Instrument umzusetzen.
Was ist denn die Alternative zu einem CO2-Preis?
Ich würde sagen, es gibt keine Alternative. Es gibt sehr viele wichtige Komplemente. Dieses Instrument kann sehr viel schaffen, aber es gibt Dinge, wo Verhalten oder Entscheidungen getroffen werden, die nicht marktbasiert sind, weil man eine Regulierung hat, weil man kein richtiges Preissignal sieht oder weil Unternehmen vielleicht auch Investitionen scheuen, weil das noch sehr, sehr riskant ist. Da braucht man andere Instrumente, die unterstützen. Aber am Ende ist der CO2-Preis das Instrument, das effizient ist, also das Klimaschutz zu den geringsten Kosten bringen kann, und die ambitionierter sind, desto wichtiger ist es natürlich, die Kosten nach unten zu bringen. Deswegen fasse ich das gerne so zusammen. Ein CO2-Preis ist nicht alles, aber ohne CO2-Preis ist es nichts. So, und ich glaube, so kann man das ganz gut auf den Punkt bringen und die Bedeutung steigt dann im Laufe der Zeit. Also je weiter man nach vorne kommt, je herausfordernder es wird, je weniger man einzelne Dinge kontrollieren kann, desto wichtiger ist der CO2-Preis als übergreifendes Instrument.
Du sagtest vorhin im Vorgespräch, dass der ETS 2 vor allem etwas für Oma Erna ist. Was meinst du denn damit?
Tja, also dieses neue System reguliert oder steuert die Emissionen in vor allen Dingen in den Bereichen Gebäude und Verkehr und wird dadurch wirksam, dass sich der Preis für fossile Brennstoffe, also zum Beispiel für Benzin oder für Gas oder Öl beim Heizen, erhöht. Und damit eben ein Anreiz nicht für Firmen ist, wie das im bestehenden Emissionshandelssystem ist, sondern für Haushalte, also für Leute wie Oma Erna oder Opa Ernst. Und damit er wirkt, müssen sie diesen Preis sehen, verstehen und dann genug Anreiz haben, eben das Geld sparen zu wollen, das sie für fossile Brennstoffe ausgeben und die Ersparnis sozusagen in zum Beispiel eine Wärmepumpe stecken.
Ja, das, den Karlauer kann ich mich nicht ersparen, aber jetzt wird also ernst. Also das heißt, die ganze Klimaschutzdiskussion kommt jetzt tatsächlich bei den Einfamilienhäusern an oder bei den Bürgern an, weil es plötzlich ums Eingemachte geht. Es geht um die Zapfsäule und es geht ums Heizen zu Hause. Und wir haben ja, wir auch als Thermondo vor allem ganz gut mitbekommen, wie die Debatte hochgekocht ist rund um die Wärmepumpe in den vergangenen Jahren. Das intensiviert sich jetzt natürlich nochmal mit diesem Thema und deswegen sehen wir natürlich dann auch Schlagzeilen in den entsprechenden Medien. Wie erlebst du denn momentan die Diskussion, bevor wir gleich auf die aktuellen Entwicklungen kommen, aber wie erlebst du die vergangenen Jahre, die Diskussion zu dem CO2-Preis?
Also dazu muss man sagen, dass die grundsätzliche Idee schon ziemlich alt ist. Die wurde in den 1920er Jahren von einem französischen Ökonomen, wenn man so will, entdeckt. Mhm. Oder es wurde der Nachweis erbracht, dass das ein effizientes Instrument ist, zu dem man eben Klimaschutz zu den geringsten Kosten kriegen kann, durch die Lenkungswirkung, die er induziert. Das ist also praktisch der Anreiz, eben weniger zu emittieren, um Geld zu sparen. Und dann hat er ziemlich lange ein Schattendasein geführt, also diese Grundidee, und ist dann in den 90er Jahren quasi wiederbelebt worden, weil man dann angefangen hat, also ernsthaft auch über Klimaschutz nachzudenken. Da liegen quasi klimapolitisch die erste Phase. Und es ist ja relativ naheliegend, CO2 einen Preis zu geben. Also CO2 generiert einen Schaden in bestimmter Höhe, also x Euro pro Tonne. Und wenn man genau diesen Schaden in Form eines Preises aufschlägt, dann wird der, sagt man, ökonomisch internalisiert und dann entsprechend effizient vermieden. Und so kam dieses Instrument ursprünglich mal als eine Idee in die europäische Klimapolitik. Und vor allem die Ökonomen waren begeistert. Dieses System ist aufgebaut worden, schon in den Anfang der 2000er, ist aber überdimensioniert worden und hat aufgrund einer zu viel Zuteilung von Zertifikate lange Jahre ein Schattendasein geführt, ist so ein bisschen mitgeschleppt worden. Und dann so um das Jahr 2018, 2019 haben sowohl Deutschland, die EU und auch viele andere Staaten wirklich ernst gemacht mit dem Klimaschutz. Und das ist auch die Anekdote, die ich vorhin von Angela Merkel berichtete. Dann wurde klar, okay, man muss jetzt was machen, so das übliche Geplänkel reicht nicht aus. Und man muss auch was machen, von dem alle sehen können, okay, das ist, da wird politisch investiert. Und wenn man ein paar Subventionen rausgibt, tut man das nicht. Also das passiert ständig und überall. Aber wenn man einen CO2-Preis investiert, bei dem man weiß, dass sich insbesondere Opa Ernst und Oma Erna schon auf die Füße getreten fühlen, das ist also sozusagen sich mit dem Wähler anlegt, dann meint man das wirklich ernst. Und da ist sehr, sehr viel gemacht worden. Und da sind auch sowohl das deutsche System als auch das europäische System aufgebaut bzw. gestärkt worden. Und da haben wir sehr viel angelegt, was wir im Prinzip jetzt nutzen können. Aber wir sind in den letzten 1, 2, 3 Jahren, also mit Beginn der Energiekrise oder des Kriegs oder der Invasion Russlands in die Ukraine und der Verschiebung der Weltordnung auch, um es ganz groß aufzuspannen, in eine Situation gekommen, wo natürlich Klimaschutz ein bisschen relativiert wird. Und da sind wir jetzt. Wir haben also in den Jahren davor gute Instrumente aufgebracht, umgesetzt, um uns auf den Weg zu bringen. Und die fallen uns jetzt so ein bisschen auf die Füße oder der gesellschaftlichen Diskussion auf die Füße, weil man sagt, okay, da gibt es ja noch andere Sachen und das müssen wir jetzt aushandeln. Und das ist die Situation, vor der wir gerade klimapolitisch stehen.
Also Klimapolitik wird immer angreifbarer oder anfassbarer. Das will ich damit sagen, also immer anfassbarer für den Bürger im Grunde genommen zu Hause, wie gesagt, an der Zapfsäule. Ich will es gerne mal ganz kurz einordnen, wo wir jetzt momentan stehen. und korrigiere mich, wenn ich irgendwo falsch abbiege. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass wir in Deutschland eben gerade einen nationalen CO2-Preis haben, der momentan dieses Jahr noch bei 55 Euro die Tonne CO2 liegt. Nächstes Jahr liegt er dann bei 65 Euro. Aber das ist eben sozusagen gedeckelt. Es sind keine frei gehandelten Zertifikate. Und die Frage ist eben, was passiert eigentlich ab 2027? Ab dann sollte eigentlich der ETS 2 gelten. Und jetzt sind wir aber eines der wenigen Länder, die eigentlich tatsächlich schon einen nationalen CO2-Preis haben. Andere Länder haben den ja nicht. Zum Beispiel Polen hat oder die osteuropäischen Länder haben beispielsweise keinen CO2-Preis. Das heißt, die hätten natürlich einen enormen Sprung, wenn plötzlich jetzt ein europäischer CO2-Preis eingeführt wird. Dann merken die das wahrscheinlich dann eben an der Zapfsäule oder beim Heizen. Ist das erstmal soweit korrekt zusammengefasst und die Situation? Genau. Und das ist natürlich jetzt relevant. Also diese Folie, vor der wir uns hier bewegen, ist natürlich relevant, weil jetzt gerade erstens natürlich die Weltklimakonferenz stattfindet, gerade in Brasilien, in Belém. Und da auch nochmal darüber gesprochen wird, wo stehen wir denn jetzt momentan bei unseren Klimazielen und bei der Erreichung. Und gleichzeitig, weil natürlich jetzt auch gerade die Umweltminister eben über den ETS 2 nochmal verhandelt haben. Kannst du das nochmal ein bisschen einordnen und uns abholen? Wo stehen wir denn jetzt gerade in der Diskussion? Was sind die jüngsten Entwicklungen diesbezüglich?
Speziell zum ETS 2?
Genau.
Ja, also da muss man auch noch ein bisschen zurück in die Geschichte gehen und das wird jetzt kein historischer Ausflug, sondern nur nochmal ein Nacherzählen des Prozesses. Das ist nämlich sehr wichtig, den Hintergrund zu haben. Also die Einrichtung dieses neuen Systems, das 2027 an den Start gehen soll, wurde Ende 2022 beschlossen. Eben in dieser Phase, wie ich vorhin beschrieben habe, wo man zu der Einsicht gekommen ist und man muss was machen und auch sehr viel Ambition in die Klimapolitik gesteckt hat. Und so ein Emissionshandelssystem aufzubauen ist nicht einfach. Es braucht einerseits einen Markt, an dem das alles gehandelt werden kann. Das ist wahrscheinlich noch die einfachste Aufgabe. Es braucht Messstellen, also so eine Institutionalisierung der Überprüfung der Zertifikate, dass man auch misst, wie viel kommt denn jetzt an welcher Stelle in den Markt, damit man entsprechend abrechnen und verrechnen kann. Und ganz wichtig, das war schon immer ein Element, man braucht natürlich eine Lösung der Belastungsfrage, denn unterschiedliche Länder, du hast es schon erwähnt, oder natürlich auch unterschiedliche Leute in den Ländern, sind sehr, sehr unterschiedlich belastet. Also wenn ich jetzt reich bin, ist das natürlich nicht so das dicke Ding. Aber wenn ich schon wenig Geld habe, dann ist ein CO2-Preis mitunter finanziell sehr belastend. Und man hat parallel zu dem System eben noch einen Fonds aufgesetzt, um sicherstellen zu können, dass man diese so ungleichen Belastungen ausgleicht, sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch innerhalb der Mitgliedstaaten. Das ist jetzt alles im Aufbau. Und ging seinen Weg, also die Implementierung sozusagen ist relativ weit fortgeschritten. Aber wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo eben aufgrund dieser Unterschiedlichkeiten und auch der politischen Situation einige Länder nochmal Fragezeichen bekommen, um es nett auszudrücken. Und gefordert haben, dass man dieses System anpasst. Und diese Forderungen gehen in zwei Richtungen. Entweder sicherstellen, dass der Preis nicht zu hoch ist, denn manche Länder haben eben noch keinen Preis. Da wäre es ein Sprung von 0 auf 50, 60, 70, was bei uns nichts ist, aber da ein Schock, wenn man so will. Und andere Länder haben gefordert, die Einführung zu verschieben sogar. Und die allerneuesten Entwicklungen im Prinzip der letzten zwei Wochen sind, dass es jetzt wahrscheinlich einen Beschluss gibt, das System nochmal um ein Jahr zu verschieben und auch nochmal zu stärken, Mechanismen zu stärken, die garantieren, dass die Preise nicht zu stark ansteigen bzw. nicht sprunghaft sind.
Bevor wir nochmal auf die Änderungen gleich eingehen, würde ich ganz gerne einmal das nochmal in den Kontext drücken, damit auch jeder versteht, was heißt das eigentlich dann wirklich für Oma Erna und Opa Ernst. Wenn wir jetzt beispielsweise den Preis pro Tonne CO2 bei 100 Euro hätten, dann würde das bedeuten, dass Oma Erna eben ungefähr 2 Cent mehr auf den Gaspreis zahlen müssten. Also beispielsweise, wenn sie mit der Gasheizung heizt, nochmal 2 Cent mehr. Momentan sind wir, glaube ich, bei 8,6 Cent bei Neukundenpreisen. Das würde dann bedeuten 10,6 Cent ungefähr, die sie zahlen müsste pro Kilowattstunde. Und das kann man dann schon merken. Also das spürt man dann schon beim Heizen, aber vor allem natürlich dann eben beispielsweise die Menschen, die eben in Polen heizen. Und das Problem, was jetzt eben in einigen osteuropäischen Ländern beispielsweise ist, sie haben eben keinen CO2-Preis, der Sprung wäre relativ hoch. Und in Polen stehen jetzt just auch bald Wahlen an. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich einen gewissen politischen Druck oder Angst vor den Wählern. Und im Grunde genommen gibt es durch diesen ETS-2-Preis in ganz Europa überall Angst vor sogenannten Gelbwesten-Protesten. Dass also die Leute, wenn sie eben an der Tankstelle, an der Zapfsäule stehen, plötzlich merken, holla, das ist aber sehr viel teurer. Oder beim Heizen plötzlich auf die Rechnung schauen und sagen, holla, das ist aber sehr viel teurer. da müssen wir was dagegen machen. Da bitten wir mal unsere Regierung, dagegen vorzugehen. Und eventuell ist dann wieder Brüssel oder Straßburg der Buhmann. Das ist ungefähr so der Kontext. Ist das so korrekt beschrieben?
Ja.
Genau. So, das heißt also, es gibt also Druck von den osteuropäischen Ländern. Dann gab es jetzt die EU-Umweltministerkonferenz, auf der eben Änderungen beschlossen wurden. Was genau sind jetzt eigentlich die Änderungen, die beschlossen wurden? Also wir wissen, es sollte jetzt einmal verschoben werden von 2027 auf 2028. Aber es gibt ja noch ein paar andere Änderungen da drin.
Also diese Änderung ist quasi so gut wie beschlossen, weil sie in einem Kontext ausgehandelt worden ist. Also die Initiative ging von den Umweltministern der Mitgliedstaaten aus, aber sie wurde sozusagen im engen Bezug mit der Kommission ausgehandelt. In so eine Verschiebung um ein Jahr hört sich einfach an, aber im Prinzip die Rechtssituation anzupassen, auch unter Erwägung der Verfahren und der Einschränkungen und politischen Möglichkeiten solcher Verfahren, musste man schon einiges an rechtlichen Winkelzügen reinbringen. Und das ist im Prinzip, zumindest meine Interpretation, in einem gewissen Konsens passiert. Mhm. Und es ist auch nicht willkürlich passiert, denn es gab schon eine Klausel in diesem System, die sagt, im Fall sehr hoher Energiepreise kann man um ein Jahr verschieben. Diese hohen Energiepreise sind nicht eingetreten, aber die Klausel wird aktiviert. Und das heißt also, es ist jetzt nicht ganz, kommt jetzt nicht ganz aus dem Blauen heraus. Es ist schon da und im Prinzip ist das System auch bereit, ist darauf ausgelegt, diese Verschiebung mitmachen zu können, ohne jetzt fundamental über den Haufen geworfen zu werden. Also das ist jetzt so. Und die zweite Anpassung, die eben noch ansteht, wo es bis jetzt nur einen Vorschlag der Kommission gibt, ist, diese Mechanismen zu stärken, die garantieren, dass die Preise nicht zu stark anspringen oder nicht zu stark auf einem zu hohen Niveau einsteigen. Also man hat jetzt quasi eine Abmoderation oder eine Schwächung auf zwei Ebenen, Startdatum und Preisdämpfung, wobei aus meiner Sicht die Verschiebung des Startdatums deutlich problematischer ist.
Mhm. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema nicht so häufig, aber ich schaue jetzt einfach mal dieses Video, dann interessiert mich ja vor allem, okay, aber was heißt denn das jetzt für mich? Also wenn ich jetzt irgendwie tanke oder wenn ich jetzt mit Gas heize, also heißt das, dass jetzt 2028 ich mir um den CO2-Preis eigentlich gar keine Gedanken machen muss? Oder spielt es schon eine Rolle? Also hat das irgendeine Auswirkung auf meine Preise, die ich dann zahle, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren bis 2035?
Ja, also kurzfristig ist es durchaus so, also durch die Verschiebung einerseits und durch die Dämpfung vor allen Dingen in der Anfangsphase werden wir in Deutschland eigentlich kaum eine Veränderung des Preisniveaus haben. Also wir werden dasselbe zahlen, nur an einer anderen Stelle, wenn man so will. Und das, was wir zahlen, fließt dann auch wieder an Deutschland zurück. Also der normale Verbraucher wird nichts merken. Mhm. Opa Ernst, sozusagen, an dem geht das vorbei. Und das ist sozusagen die kurze Frist. Und das ist für uns eigentlich eine sehr gute Situation, wenn man so will. Also ein fließender Übergang und so eine Wechsel vom deutschen auf dem europäischen System ist dann normalerweise keine kleine Nummer.
Ja.
Aber das ist relativ fließend. Perspektivisch ist es allerdings so, dass das System darauf ausgelegt ist, dass die Emissionen dann in den abgedeckten Sektoren, also Gebäude, Straßenverkehr, sehr schnell sinken müssen. Und durch dieses sehr schnelle Sinken, gleichbedeutend mit sehr wenigen Zertifikaten, wird der Preis perspektivisch stark ansteigen. Das muss er auch, damit die Klimaziele erreicht werden. Und dann bewegen wir uns in anderen Größenordnungen. Dann sind wir nicht mehr zweistellig, sondern irgendwann dreistellig.
Mhm. Also im Grunde genommen geht es darum, wir haben einen Endzeitpunkt 2040 und wir haben ein gewisses Volumen an Zertifikaten, die eben ausgegeben werden. Und momentan sagen wir, ja, wir gönnen uns jetzt mal ein bisschen mehr am Anfang. Und dadurch wird dann natürlich der Preis quasi gedeckelt und es wird ein bisschen kommoder, wie man in Frankfurt sagt. Ist alles noch ein bisschen angenehmer am Anfang. Aber es bedeutet, hinten raus muss es dann eigentlich härter werden. Und das heißt, man schiebt momentan sozusagen den Anstieg des CO2-Preises einfach nach hinten. Ist das so?
Das stimmt. Das ist im System so angelegt. Das ist natürlich auch opportun politisch, ne? Weil man Dinge mit niedrigem Preis mal besser anlegen kann, also umsetzen kann als mit hohem Preis. Aber das hat eigentlich auch eine sehr wichtige Steuerfunktion, denn am Ende kommen die eigentlichen Hebel in Investitionsentscheidungen, also zum Beispiel, ob ich mir eine neue Wärmepumpe kaufe oder eine Gasheizung oder noch was viel Schlimmeres, kommt eigentlich nicht dadurch zustande, dass ich auf den aktuellen CO2-Preis gucke, sondern darauf schaue, wie ist eigentlich die perspektivische Entwicklung. Und da kommt ein sehr interessanter Effekt rein, denn der CO2-Preis, Fahrt in die Zukunft, ist keine selbsterfüllende Prophezeiung.
Mhm.
Denn je höher man diesen Preis erwartet, desto höher ist der Anreiz umzusteigen, desto mehr Emissionen werden vermieden, desto niedriger ist der Preis. Also die Anreizwirkung moderiert sozusagen die Frage politischer Akzeptabilität aus und ist deswegen so wichtig.
Also je mehr Wärmepumpen wir verkaufen und installieren, desto geringer wird der CO2-Preis. Das ist im Grunde genommen die Idee.
Genau, wobei ich glaube, in der Größenordnung muss man sich keine Sorgen machen, dass der Preis dann auf ein niedriges, auf ein Ramschniveau absinkt.
Wunderbar, ja, wir bemühen uns. Aber im Grunde genommen ist das also die Idee. Also wir haben die Angst vor einem steigenden CO2-Preis, der irgendwann mal enorm sein könnte. Deswegen investieren wir in Elektrifizierung und dadurch wird er dann aber gar nicht mehr so hoch. Das ist im Grunde genommen die Logik dahinter.
Das ist die Idee, ob das jetzt Angst ist oder eine andere Erwartungshaltung. Das ist jetzt sozusagen eine Frage des emotionalen Haushaltes. Aber es geht dann eher schon um die Erwartungen und das ist ja auch das, was man erwarten würde, wenn man langlebige Investitionsgüter eben wie Heizungen, Wärmepumpen hat, dass man schaut, okay, über welchen Zeitraum amortisiert sich und wogegen will ich eigentlich mich absichern? Ne? Das ist eigentlich eine Absicherung.
Also das sind genau, also das heißt also, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich jetzt beispielsweise für die Wärmepumpe entscheidet, weil dann ist man das Thema im Grunde genommen los.
So ist es.
Genau, okay, verstanden. Jetzt würde mich natürlich vor allem deine Perspektive als Experte interessieren, was die Einschätzung dieser Änderungen jetzt angeht, der jüngsten Änderungen. Denn man kann das ja in zwei Richtungen interpretieren. Also man kann auf der einen Seite sagen, naja gut, da hat man jetzt eben auf EU-Ebene eine Lösung gefunden, das Ganze, den ganzen Mechanismus einzuführen. Man hat eine Einigung gefunden innerhalb Europas und damit im Grunde genommen den ETS2 gerettet, erst einmal als Instrument. Und man führt jetzt, das führt dazu, dass die Länder einfach alle erstmal mitmachen. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, das ist jetzt das Anfang vom Ende von diesem Mechanismus. Jetzt hat man es einmal verschoben. Warum sollte man es nicht nochmal verschieben und nochmal verschieben und irgendwann die Lenkungswirkung des CO2-Preises auch so sehr deckeln, dass es gar keine Lenkungswirkung mehr gibt und dadurch aus dem CO2-Preis eigentlich ein stumpfes Schwert machen? Wie siehst du es? Wo bist du da auf der einen oder auf der anderen Seite?
Also ich sehe beides und man muss beides ein bisschen einordnen. Also ich glaube schon, obwohl es gab einen Kompromiss, sonst wäre das gar nicht beschlossen worden. Ne? Und wahrscheinlich war die Tragweite des Beschlusses damals nicht allen klar. Dann ändern sich natürlich auch noch politische Verhältnisse und man muss in der Klimapolitik generell eine Abwägung finden zwischen sich verändernden politischen, auch ökonomischen Verhältnissen und der Langfristigkeit, die einfach notwendig ist. Und das ist kein einfacher Prozess. Aber ein System wie ein Emissionshandelssystem ist langfristig ausgelegt. Es lebt davon, dass es einen sich immer erneuernden politischen Kompromiss gibt. Den kann man nicht einmal beschließen und eintöten und sagen, der hält 30 Jahre. Das geht nirgendwo. Also man muss den immer wieder verstärken oder erneuern und natürlich auch unter anderen Bedingungen. Das ist klar. Gleichzeitig darf man nicht alles über den Haufen werfen. Und das ist genau die Zwickmühle, in der wir uns befinden. Viel hat sich in der Welt geändert, viel hat sich auch politisch geändert. Da ist es schon gut, wenn man sagt, okay, man hat nochmal eine Anpassung. Und wenn man schaut, wie hoch der Preis der Anpassung ist, also eine Verschiebung um ein Jahr in einem Zeithorizont der nächsten 30 Jahre, über den wir sprechen, da könnte man sagen, okay, das kann man in Kauf nehmen so für die Erneuerung. Ne? Zumal, wenn das System dann wirklich kommt, so ein System abzuschaffen, wenn es erstmal da ist, ist sehr, sehr schwierig, nicht nur politisch, sondern weil man dann auch wirtschaftliche Interessen erzeugt und also sowas rückgängig zu machen, ist faktisch unmöglich. Was schlecht ist, ist, dass man nicht garantieren kann, dass die Verschiebung um ein Jahr bestehen bleibt. Denn es ist so, das hängt mit der Gesetzgebung und mit dem Politikprozess auf europäischer Ebene zusammen. Es müssen immer bestimmte Bedingungen gegeben sein, dass überhaupt Politikänderung erfolgen kann. Das ist der große Schutzmechanismus. Und in der Regel kann nur die Europäische Kommission Vorschläge machen und die hat den ETS2 vorgeschlagen. Die wird es also nicht vorschlagen, ihn nochmal zu verschieben. Aber das Recht oder die Rechtsform, die den Emissionshandel umsetzt, sieht regelmäßige Überprüfungen vor. Und die nächste Überprüfung dieses Rechtstextes oder Rechtsgrundlage steht für nächstes Jahr an. Und wenn eine Überprüfung stattfindet, auch in ganz anderen Bereichen, das ist egal, sie ist offen für alles. Und das ist ein nicht kontrollierbarer Prozess. Und insofern wird es sehr, sehr stark darauf ankommen, dass die politischen Kräfte und auch die wirtschaftlichen Kräfte, die hinter dem Emissionshandel stehen, sich darauf vorbereiten und sicherstellen, dass das nicht genutzt werden kann, um den Fuß, den man jetzt in der Tür hat, zu nutzen, um die Tür richtig aufzureißen?
Da würde ich ganz gerne genau reingehen. Im Grunde genommen gibt es nicht wenige, die sagen, dass das gerade quasi die Entscheidungsschlacht um weltweiten Klimaschutz ist. Und um das ein bisschen einzuordnen, wie kommen einige darauf, das zu sagen? Es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, Klimaschutz voranzubringen. Wir haben auch in Deutschland jetzt die Debatte in den letzten Jahren gesehen. Gab es viel ordnungspolitische Maßnahmen, die sehr umstritten waren. Gerade von der Union gab es dann immer wieder das Argument, das bringt alles nichts, so rein zu regieren, ein bisschen in den Heizungskeller rein zu regieren. Wir müssen es marktwirtschaftlich machen. Der CO2-Preis ist im Grunde genommen das beste Instrument dafür. Es ist super effizient. Und gleichzeitig wird jetzt an dem CO2-Preis eben gerüttelt, in dem Moment, wo er anfängt, eben Lenkungswirkung zu entfalten. Und jetzt möchte ich nochmal auf Oma Erna zurück und Opa Ernst. Da sind ja nicht nur Bürger, sondern sind auch Konsumenten. Es sind auch Menschen, denen man was verkaufen kann. Und denen kann man jetzt entweder einen Verbrenner verkaufen, ein Verbrennerauto oder ein Elektroauto verkaufen. Dann kann man entweder eine Gasheizung oder eine Wärmepumpe verkaufen. Und so zieht sich das durch. Und um die wird jetzt gerungen. Und je höher der CO2-Preis, desto eher wahrscheinlich geht man auf einen Elektriker. Je niedriger, desto eher bleibt man eben nochmal beim Verbrenner. Und da findet also so ein Tauziehen gerade statt, auch in der Wirtschaft, auch bei denjenigen, die Lobbyismus betreiben. Und jetzt sind wir auch wieder eigentlich beim BVB-Trikot gleich. Also da findet momentan dieser Endkampf quasi um den Klimaschutz statt, weil der CO2-Preis ist am Ende des Tages der kleinste gemeinsame Nenner über alle Parteigrenzen hinweg und wahrscheinlich auch über alle Ländergrenzen in Europa hinweg. Würdest du das soweit unterschreiben oder?
Zum Teil. Also es gibt auch, wenn man so will, progressive politische Strömungen, die vom CO2-Preis gar nichts halten. Ja. Denn die finden den sozial sowas von ungerecht. Also das ist überhaupt nicht ihr Ding. Ich nenne keine Farben und keine Namen. aber man kann das an drei Fingern abzählen. Und insofern ist das, würde ich nicht sagen, der gemeinsame Nenner. Aber es ist schon die Einsicht da, dass man wenn man ein Wirtschaftssystem ändern will, man das nicht mit kleinteiliger Regulierung kann. Und insbesondere will man nicht ein Wirtschaftssystem eines Landes ändern, sondern nicht das gesamte europäische. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und das ist der organisiert im europäischen Binnenmarkt. Und auf sowas muss es aufsetzen. Und der Emissionshandel setzt darauf auf. Also es führt am Ende keinen Weg daran vorbei, ob man das jetzt mag oder nicht. Und ganz erwähnenswert in dieser Hinsicht ist, ETS2 wurde führend mitverhandelt von einem Sozialdemokraten. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aber, aber gut, also die Einsicht ist auf jeden Fall zu groß, als dass man sich dem verwehren könnte, ja, im Hinblick auf die Notwendigkeit. Ja. Und insofern ist es da. Und es hat zwei Funktionen, die es politisch so salient machen, ja, oder auch so angriffsfähig. Das erste ist, es betrifft alle. Ja, viele andere klimapolitische Instrumente treffen manchmal immer nur einen Teil, manche Sektoren, manche Leute. Man weiß teilweise gar nicht, wen überhaupt. Der CO2-Preis betrifft alle. So, es gibt keine, der sich ducken kann und jeder weiß, mich betrifft es auch, ob ich es jetzt wahrnehme oder nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dadurch, dass es alle betrifft, stellt sich natürlich die typische Frage, ja, warum betrifft es mich so und andere nicht so? Also stellt sich die Fairness-Frage, ja, und die Verteilungsfrage. Ist das eigentlich gerecht? Da bin ich wieder bei der sozialen Gerechtigkeit. Und die soziale Gerechtigkeit muss, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich, in einem Transformationsprozess ausgehandelt werden. Aber die Politik scheut davor zurück wie der Teufel vom Weihwasser, weil sie so groß ist und so herausfordernd, dass sie eigentlich politisch nur sehr, sehr schwer lösbar ist. Und der CO2-Preis stülpt uns diese Verteilungsfrage auf, schafft politische Probleme. Aber ohne das zu machen, würden wir am Ende auch nicht weiterkommen, weil wir die Verteilungsfragen nicht lösen könnten. Also die Politik sozusagen tritt sich selbst in den Hintern, wenn man so will. Oder eine vorherige Politikgeneration der nächsten sagt hier so, bitte Verteilungsprobleme lösen. Und alle politischen Diskussionen, die wir rund um den CO2-Preis sehen, sind mit Abstrich von ein paar ideologischen, aber die sind eigentlich abgehakt, sind die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die wir so oder so diskutieren müssen.
Also wir haben 2040 das Ziel, wir wollen da irgendwie hinkommen. Wir haben eigentlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner, schon über Parteigrenzen mehr oder minder hinweg und über Ländergrenzen hinweg, dass der CO2-Preis ein sehr super effizientes und wahrscheinlich das beste Mittel dahin ist. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin natürlich darum Gefechte und Tauziehen, von denen wir gerade gesprochen haben. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, ich sage jetzt mal, wie wir, andere Cleantechs, die sagen, wir brauchen den CO2-Preis dringend. Ist natürlich für unser Geschäftsmodell auch zuträglich. Dann gibt es aber andere Unternehmen, die damit natürlich ein Riesenproblem haben, und das meine ich gar nicht rhetorisch gesehen, sondern wirklich, weil es einfach wirklich eine Riesenherausforderung ist. Gerade wenn wir jetzt eben über energieintensive Industrie sprechen, wie beispielsweise eben jetzt die Chemieindustrie, und für die ist natürlich der CO2-Preis insgesamt eine wahnsinnige Herausforderung. Und das kann ich auch verstehen, und vor allem ein Argument kann ich gut verstehen, wenn wir das BVB-Trikot liegen haben. Wenn der CO2-Preis eben draufkommt auf die Produkte, dann sind die natürlich teurer. Und dann wird es natürlich schwierig, das im internationalen, globalen Wettbewerb zu verkaufen. Was sagst du da? Was ist dann das Argument, dann zu sagen, wir müssen aber trotzdem an den CO2-Preis festhalten?
Also es gibt zwei Ebenen von Argumenten. Das erste ist ein Grundsatzargument, und dann kann man sagen, und das kann man noch mal ein bisschen verallgemeinern über den CO2-Preis hinaus: Warum machen wir in Europa eigentlich so ambitionierten Klimaschutz, wenn wir nur 6% der Emissionen haben und der Rest der Welt nichts macht? Und das ist auf der höheren Ebene, ne? Und das ist, also dafür steht der CO2-Preis stellvertretend. Und da kann man sagen, das kann man als AfD-Argument diskreditieren, das wird auch oft so benutzt, aber da ist natürlich auch was dran. Und was man machen muss, ist, man muss eben garantieren, dass es nicht dabei bleibt, dass die Ambitionsniveaus sich über die Zeit so stark unterscheiden. Und dafür ist die internationale Kooperation da. Und dafür gibt es auch Instrumente. Also nur zu sagen, wir machen in Europa unsere Hausaufgaben oder in Deutschland und der Rest der Welt wird schon irgendwann ein Einsehen haben. Also das war gestern, das ist abgehakt, das gilt nicht mehr. Und das muss man ernst nehmen, denn am Ende ist Klimaschutz eine globale Aufgabe und die internationale Kooperation muss vorangebracht werden. So, und da haben Unternehmen sozusagen, wird zwar im Eigeninteresse gemacht, das Argument, aber es ist ein sehr valides Argument, das man ernst nehmen muss, weil man eben nicht nur zu Hause seine Aufgaben machen muss. Und das muss sich natürlich irgendwie kristallisieren, und das kann man in seiner Pauschalität machen, aber dann sagt man was und das klingt ab, das sieht kein Mensch. Oder man sucht sich ein, nach den alten Regeln der Kommunikation, die dir auch sehr geläufig sind, eben ein Feindbild, ein Sündenbock, auf den man dann ordentlich eindreschen kann. Und der CO2-Preis hat ein hervorragendes Kanalisierungspotenzial. Das zeichnet ihn aus, neben seiner Effizienz. Und also ist damit zum Ziel geworden. Und es gibt auch viele andere Instrumente oder Maßnahmen, die dort, sagen wir mal, wirken auf der Ebene der Industrie. Aber man nimmt ihn dann halt als erstes ran und sagt, okay, der hat diese Zeitleiste, der bringt uns runter. Und den nehmen wir uns jetzt vor. Und den nennen wir jetzt mal nicht Preis, sondern Gebühr, nach allen Regeln der Kommunikation. So, und auch das ist im Prinzip einmal ein valides Argument, also das runterzubrechen. Aber es ist so, dass die Problematiken ja nicht dadurch, im Kern nicht dadurch bestehen, dass man sagt, okay, die Industrie ist jetzt einem CO2-Preis ausgesetzt, sondern es ist der Unterschied zum CO2-Preis oder Klimapolitik im Rest der Welt. Und da hat man in parallel sozusagen zur Aufwertung, zur Stärkung des Emissionshandels eben noch ein weiteres Instrument umgesetzt, den sogenannten Grenzausgleichsmechanismus, dass man beim Import von Produkten, die diese Industrien herstellen, eben einen Preisaufschlag aufschlägt, der im Kern garantieren soll, dass man, auch wenn man anderswo produziert, denselben Preis zahlt wie in der EU. Der hat ein paar praktische Herausforderung, da muss noch einiges getan werden, aber es ist jetzt nicht so, dass man mit Scheuklappen und geschlossenen Augen da rangeht und sagt, hier friss oder stirb, Klimaschutz, der Rest ist uns egal.
Aber beim Export bleibt es schwierig.
Beim Export bleibt es schwierig, aber nicht unmöglich, denn im Prinzip braucht man eigentlich nur Geld. Und man dreht sozusagen die Regelungsrichtung einmal um und finanziert dann halt subventioniert das, was exportiert wird, mit der Differenz der CO2-Preise. Und das ist in Arbeit.
Ja, dann kommen wir im Grunde genommen auch schon zum Ende unseres Thermondo-Talks. Ich würde noch ganz gerne wissen, es ist ja ein Thema, was mit wahnsinnig viel Unsicherheit behaftet ist, weil wir nicht wissen, wie sich der CO2-Preis entwickelt, aber vielleicht kannst du so ein bisschen als Orakel für uns heute Abend agieren und und sagen, was glaubst du denn, wie wird sich der CO2-Preis, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren bis 2035 entwickeln? Glaubst du daran, dass es beim ETS2 bleibt, dass er bestehen bleibt als Instrument, und glaubst du auch daran, dass er eine Lenkungswirkung entfalten wird?
Also mit der zweiten Frage anzufangen, wenn er bestehen bleibt, wird er eine Lenkungswirkung entfalten. Das ist für mich relativ klar. Das hat man auch im ersten schon gesehen. Dafür sind die Preise, über die wir sprechen würden, viel zu substanziell und die Bedeutung viel zu groß. Man weiß das aus sehr vielen empirischen Studien, dass die Salienz von Steuerkomponenten oder politischen Komponenten in den Preisen sehr hoch ist. Und ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, bis überall angekommen ist, dass es diesen Preis gibt. Auch verstärkt natürlich durch Geschäftsmodelle, die darauf basieren und die dann auch viel der kommunikativen Aufgaben übernehmen. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dieses System kommen wird. Und das ist so ein ganz typisches Gedankenexperiment in der Klimapolitik, das man machen kann, wenn man über solche Fragen nachdenkt. Was wäre denn die Alternative? Das kann man mal durchspielen. Was wäre die Alternative, wenn dieses ETS2 nicht kommt? Das würde bedeuten, dass sehr starke Fragen aufkommen, ob man den ETS1 haben will. Denn die Chemieindustrie, zum Beispiel die Wonig, würde sagen, ja, warum müssen wir einen CO2-Preis bezahlen und die anderen nicht? Dann hätte man dort einen Druck. Wenn dieses System fällt, fällt die europäische Klimapolitik. Wenn die europäische Klimapolitik fällt, fallen die nationalen Klimapolitiken und es fällt das Bindeglied ins Internationale. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Internationale Kooperation ist das A und O. Die ist nicht da, die ist schwer, aber sie muss die Perspektive bleiben. Und ohne dieses Instrument haben wir keinen Anker in einen globalen CO2-Markt beispielsweise. Und ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Denn momentan ist im Großteil der Köpfe eben, es kommt, es ist hart, wir müssen ein bisschen was machen. Aber die Risiken, die sich daraus ergeben, sind nicht angekommen und diese immensen Kollateralschäden sind nicht angekommen. Und ich denke nicht, dass das nur ein Problem ist für den Fanclub, nicht das BVB, sondern den Fanclub des Klimaschutzes, sondern das ist auch ein Problem für Unternehmen, die jetzt eher poltern. Denn am Ende haben auch die ihre Strategien umgestellt und nichts ist so schlimm wie politische Unsicherheit auf dieser Ebene. Ja, und die politische Unsicherheit auf dieser Ebene würde heißen, das fällt und dann würden wir eine Salamitaktik und einen Kleinkrieg um Detailregulierung haben und dann wäre die Diskussion eine ganz andere. Und das wird in die Köpfe reinkommen. Das sind die Diskussionen, die wir gerade auch führen. Und dann wird allen nochmal klar, also anpassen ja, abschießen nein.
Gibst du uns noch etwas mit, was wir vielleicht auch für die Kommunikation nutzen können? Gibt es einen Appell von deiner Seite aus, was du uns noch mitgeben möchtest als Thermondo?
Ja, also über die Perspektive habe ich schon gesprochen. Ich glaube, über die Preishöhen habe ich auch schon gesprochen. Ich glaube, das Wichtige ist, anzuerkennen, dass es unsicher ist, aber was ist nicht unsicher? So, ne? Und man macht sich sozusagen von klimapolitischen Wirrungen, und damit meine ich nicht das ETS2, sondern damit meine ich sozusagen eher die etwas schwierige Situation in anderen Fronten, unabhängig. Und das ist für mich, also wenn ich darüber nachdenken würde, das wäre für mich der wichtigste Punkt, was den CO2 betrifft, beziehungsweise was die Anreizwirkung betrifft. Und ein letzter Punkt, der leider noch ein bisschen größer ist, ist die Frage, und das betrifft eigentlich nicht das wirtschaftliche Argument, sondern auch nochmal das politisch-gesellschaftliche Argument, über das wir ja schon mehrfach kurz gesprochen hatten. Ist das eigentlich fair?
Ja.
Ist das eigentlich fair, wenn ich einen CO2-Preis zahlen muss? Ja. Und das ist eine sehr gewichtige Frage. Und da muss man nochmal sagen, ja, was ist denn die Alternative? Ne? Die Alternative ist, na, ich kriege es irgendwie finanziert, subventioniert, aber das muss auch jemand zahlen. Ja, und dann ist es denn fair, wenn die Reichen für den Klimaschutz zahlen, irgendwelche ominösen Reichen, ja, die Superreichen, die es in dieser großen Masse gibt. Ja, ich glaube, da werden sehr viele Gedankengebäude aufgebaut, die irgendwie eine hohe Symbolwirkung haben, aber am Ende keine Finanzierungskraft. Und aus meiner Sicht ist es extrem fair, wenn jeder den Preis zahlt für Verschmutzung, den er der Welt zumutet. Und dass man dann sagt, von den Einnahmen, die da rauskommen, gleicht man die sozialen Härten aus. Das ist das Fairste, was es gibt. Und das möchte ich nur mal mitgeben, auch wenn das jetzt nicht wahrscheinlich unmittelbar relevant für euch ist. Aber am Ende werden diese Fragen kommen. Sie sind irgendwo in den Hinterköpfen. Und es ist wichtig zu wissen, dass man nicht nur effizient ist mit diesem Instrument, sondern auch gesellschaftlich fair.
Vielen Dank für deine Zeit. Es ist ein großes Thema, was sich hinter diesen paar Buchstaben und dieser einen Zahl eben verbirgt. Ein großes gesellschaftliches Thema. Danke für die Argumente, die du uns nochmal mitgebracht hast. Und wir hoffen, dass das ein bisschen mehr Klarheit in diesen ETS-2 gebracht hat und die Diskussion dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Richard. Und an deinem Fußballgeschmack musst du noch ein bisschen arbeiten.
Das machen wir dann. Tschüss.